Spricht, der Podcast, der sich um die großen und kleinen Geschichten rund um die schöne Stadt am Rhein dreht. Und ich bin nicht alleine, ich bin heute zusammen mit dem Marc. Hallo Marc.
Hallöchen.
Zusammen haben wir uns hier einen großartigen Gast eingeladen. Und bei uns ist der Heribert Münch, eine richtige Künstlerseele. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir bereiten immer vorher ein paar Fragen vor, die wir dir ganz schnell stellen werden. Und du wirst einfach super schnell darauf antworten. Und genau.
So.
Frage Nummer eins. Wenn du an Neuss denkst, dann denkst du an?
Heimatstadt.
Okay.
Drei Orte, an denen ich gerne bin in Neuss.
Hamtierkrug. Am Rhein, auf jeden Fall. Sehr gerne. Und dann in den Randbezirken, die wie zum Beispiel Insel Hombruch oder Raketenstation.
Wenn der kleine oder große Hunger kommt, wo gehst du hin?
Zu mir in die Küche.
Gut, da kommen wir gleich mal drauf zurück auch. Du bist einen Tag Bürgermeister. Was machst du?
Ich würde versuchen, die Kulturszene zu beleben.
Okay. Und die finale Frage, das kann Neuss besser?
Ja, meine Erfahrung ist, dass Neuss also zwar auch von der anderen Rheinseite betrachtet irgendwie langweilig wirkt, aber ich bin immer überrascht, wenn denn tatsächlich Düsseldorfer sich mal nach Neuss trauen, dass sie doch sehr angenehm angetan sind von der Stadt.
Ja, tatsächlich. Die schöne Landschaft am Rhein direkt. Es gab ja auch mal einmal dieses Hotel, das ich... damit gebrüstet hat, in Düsseldorf zu stehen, aber es stand in Neuss.
Ja, man kennt es.
Ja, wir haben es schon gesagt, du bist eine Künstlerseele, du bist ein klassischer Künstler. Was genau machst du für die Leute, die dich noch nicht kennen?
Also ich habe, bevor ich an der Kunstakademie studiert habe, und zwar Malerei, habe ich Kunstpädagogik studiert, auf Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Neuss, die existierte damals noch. Und bin dann nach meinem Examen nach Düsseldorf gewechselt, weil ich unbedingt freie Kunst studieren wollte. Und da habe ich mich für die Disziplin Malerei entschieden, wobei man das nicht so eng sehen darf, da man natürlich alles Mögliche machen kann. Also man ist da nicht auf Malerei fixiert, denn wenn man sich dafür entschieden hat.
Okay, das heißt, du bist klassischer, also du malst.
Ich male, ich zeichne, ich mache fertige plastische Arbeiten. Also das würde man ja dem Bereich Bildhauerei zuordnen, der sich ja auch durch verschiedene Unterdisziplinen wieder auszeichnet, wie Installation, Plastik und tatsächlich das Bildhauen, also die Skulptur, wo man aus einem Block etwas wegnimmt. Ganz klassisch.
Willst du uns mal erklären, wie du zur Kunst gekommen bist, also wie das Interesse bei dir geweckt wurde, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Künstler zu werden?
Oh ja, das ist eine lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Nein, das ist tatsächlich hat das schon die Idee sehr früh begonnen, weil da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin nicht hier in Neuss geboren, von daher bin ich ja auch nicht der Neusser schlechthin. Bin hier aufgewachsen zwar, aber geboren bin ich in Strahlen am Niederrhein, am schönen Niederrhein, Nachbarstadt von Venlo. Und ich bin das erste Enkelkind meiner Großeltern, die dort beheimatet waren. Und mein Großvater hat mich schon, sobald ich lauffähig war, gerne zu sich nach Strahlen geholt, also meine Großeltern. Und da bin ich gerne gewesen. Und es war eben so, dass wiederum aus der Seite vorfahrenstechnisch gab es einen Kunstsammler, der auch mal eine Zeit lang Präsident des Düsseldorfer Malkastens gewesen ist. Und was im Krieg also nicht weggekommen ist oder zerstört wurde, war eben noch im Familienbesitz. Und das hat mich schon als kleines Kind sehr beeindruckt. Und es gab eben halt ein Bild, das ich tatsächlich heute auch habe, wo ich immer vorgestanden habe und gedacht habe, das will ich auch mal können. Ja, und So war die Idee denn schon im zarten Alter von 4, 5 Jahren irgendwie geboren, Künstler zu werden, wobei das nicht durchgängig war. Also es gab auch so ganz klasse Geschichten.
Du wolltest auch mal Feuerwehrmann werden?
Ich wollte auch mal Lokomotivführer werden, weil ich wohnte direkt, bin groß geworden auf der Steinerstraße, das war am Nordkanal, Bahnlinie, die Bahn nach Kars führte da vorbei und da fuhren früher noch Dampfloks und das habe ich mir schon gerne angeschaut. Und das hat mich natürlich auch auf die Idee gebracht, Lokomotivführer zu werden. Aber der Hang zur Kunst, der war immer vorhanden, zumal jetzt musikalisch bin ich nicht, wie mir dann irgendwie sehr früh bescheinigt wurde. Aber der erste Wunsch war ja doch, Dirigent zu werden, weil meine Eltern hatten zwar kein Fernsehgerät, aber so ein altes Röhrenradio und das habe ich immer bedient als Kind und davor gestanden und alles Mögliche dirigiert, was so gerade kam, von Klassik über Jazz, über das, was eben halt Volksmusik, was da eben halt zu hören war.
Spannend. Jetzt redet man meistens immer von der brotlosen Kunst. Wie siehst du das? Wie würdest du dem entgegenwirken? Also wenn jetzt jemand auch Maler werden möchte.
Also das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Man kann zwar durchaus sein Geld damit verdienen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, man kennt ja die Beispiele, wo eben halt Künstler, nehmen wir zum Beispiel Gerhard Richter und so weiter, die jetzt auf der Weltrangliste eben ganz weit oben stehen, die verdienen natürlich ein enormes Geld, das eben halt, wenn man dem Herrn Richter glauben darf, ihm selber sehr unheimlich ist, aber es ist denn eben einfach so. Nur das darf man eben halt nicht erwarten, dass es eben halt mit einem selber auch passiert. Wenn man bedenkt, dass von jedem ausgebildeten Jahrgang, da spreche ich wirklich nur von den Leuten, die das eben halt auch in irgendeiner Form studiert haben, erlernt haben, also jetzt nicht von den autodidaktisch bildenden Künstler, das meine ich jetzt auch nicht negativ, da gibt es eben halt auch sehr, sehr schöne Beispiele, die eben halt auch die Kunstgeschichte bereichert haben, aber es ist eben halt so, dass vielleicht 2% wirklich sehr gut davon leben können und der Rest muss eben halt gucken, wo er bleibt. In meinem Falle war es eben halt so, dass ich durchaus mein Geld auch mit der Kunst und rund um der Kunst verdient habe, also jetzt nicht nur, indem ich eben halt Arbeiten verkauft habe, sondern auch eben halt künstlerisch lehrend tätig gewesen bin oder immer noch bin auch und aber auch durchaus, wie viele anderen auch, durch andere Tätigkeiten halt mein täglich Brot verdienen musste. Also mit den Ergebnissen der eigenen künstlerischen Arbeit zu reüssieren, also auch finanziell, ist schon nicht einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo unterrichtest du aktuell oder gibst du private Kurse? Oder?
Also ich habe immer noch und bin ich Dozent an der Alten Post. Ich mache jetzt demnächst wieder so einen Ferienkurs, da geht es um begehbare Skulptur. Der richtet sich natürlich an eine bestimmte Altersgruppe, Jugendlicher, also zwischen 10 und 14 Jahren. Da es ja technisch schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Solche Sachen zum Beispiel, ich habe an der VHS in Dormagen unterrichtet, ich habe viele Jahre schon an der Alten Post als Dozent, dann aber auch gleichzeitig gibt es ein Programm, das vor vielen Jahren von der Landesregierung aufgelegt wurde, das nennt sich Kultur in Schule, wo eben halt Künstler und Partnerschulen sich zusammentun und da Angebote eben also neben dem und außerhalb des Kunstunterrichts auch getätigt werden, ja. Das sind so Sachen. Oder ich habe eben halt auch stellenweise wirklich, war ich in Teilzeit an Schulen beschäftigt, wirklich angestellt, wo ich auch Kunstunterricht erteilt habe.
Da hätte ich tatsächlich eine Frage zu. Also wir alle waren ja auch in der Schule und hatten ja auch Kunstunterricht. Wie siehst du das, dass man Kunst im Kunstunterricht mit Noten bewertet?
Das finde ich ganz schlecht. Also in meinem Fall, also ich sehe das tatsächlich anders. Ich würde, das habe ich auch meinen Schülern immer gesagt, dass ich das nicht besonders glücklich finde, Kunstnoten zu erteilen, da genauso wie im Musik- oder im Sportunterricht geht es auch nicht darum, irgendwelche Talente zu bewerten, die es ja zweifellos auch gibt, die eben halt dann in einem bestimmten Bereich etwas begabter sind. Aber ich habe das immer als Möglichkeit angeboten und sehe das eben halt auch so, dass durch mein Angebot, das ich Schülern mache, sie die Möglichkeit haben, sich einfach auch mal ganz anders zu erleben, ganz anders zu entdecken. Und das hat nichts mit irgendeiner Leistungsbewertung zu tun, sondern es geht darum, hier Türen zu öffnen und einfach auch mal zu sagen, ihr habt hier die Möglichkeit, einen Prozess, also von eurer Idee bis zur bis zum Ergebnis zu begleiten. Und ihr seht denn und habt die Möglichkeit, euch selber zu erfahren und auch Entwicklungen zu sehen. Und das finde ich viel wichtiger, als das in irgendeiner Form Leistungs zu bewerten.
Marc, du hast gerade gesagt, dass es gab, jetzt kann ich eine kleine Anekdote einbringen. In meiner Grundschule wurde ich mal negativ bewertet, weil ich auf einem Wassermalbild mit Wachsmalstiften noch kleinere Akzente eingefangen. Und das wurde richtig negativ bewertet.
Geht ja auch gar nicht.
Ja, und das ist, wie weit kannst du den Schülerinnen mitgeben, dass die frei denken, dass sie vielleicht alternative Wege gehen, um ihre eigene Kunst so ein bisschen zu bereichern? Oder?
Ja, also ich erlebe das ja zum Beispiel, habe ich eine Zeit lang am Friedrich-Spee-Kolleg, das jetzt leider geschlossen wird, unterrichtet. Und da hatte ich natürlich mit Erwachsenen zu tun oder jungen Erwachsenen zu tun. Erstaunlicherweise, die erste Stunde im Kunstunterricht war immer, dass viele sich meldeten und sagen, Herr Münch, ich kann nicht malen. Wobei ja Kunst nicht nur auf diese Tätigkeit beschränkt ist, sondern es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und ich ihnen dann erstmal versucht habe, den Zahn zu ziehen. Ich sage, ich kann das nicht. Das gibt's so nicht. Ihr habt vielleicht Negativerfahrungen gemacht, aber ich versuche das mal in einem kleinen Beispiel aufzulockern. Und dann habe ich ihnen dann Aufgaben gestellt. Also sie sollten einfach 3 DIN-A4-Blätter nehmen, Bleistift oder eine Kugelschreiber, irgendwas, womit sie zeichnen konnten, also Spuren auf dem Papier hinterlassen können, zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, sie sollten mal innerhalb einer recht kurzen Zeit, 2-3 Minuten, ein Selbstporträt zeichnen, was natürlich erstmal gesagt, oh nee, das ist viel zu schwer, das können wir jetzt nicht und das wollen wir jetzt auch nicht. Und ich gesagt, warum denn so kurz, da brauchen wir viel länger für. Ihr müsst nicht auf kleine Details achten, jeder sieht sich morgens mal im Spiegel, ihr habt ein Bild von euch im Kopf und versucht das einfach mal darzustellen in einer recht kurzen Zeit. Ja, es geht hier nicht um irgendeine Leistungsshow, sondern macht es einfach mal, vertraut mir da. Ja, und das wurde dann auch gemacht in der Zeit und danach die zweite Aufgabe war im Prinzip die gleiche, nur wenn Rechtshänder eben halt mit ihrer rechten Hand gezeichnet haben, sollten die das also gefälligst mit der linken Hand machen und umgekehrt. Und das war natürlich, dann führt es dann bei der Ausführung auch schon mal zu Gelächter und das ist aber sehr komisch und wirklich, man sträubte sich ein bisschen, aber man hat es eben halt einfach gemacht. Und die dritte Aufgabe war eben halt auch genau die gleiche, nur mit geschlossenen Augen. Und es kommen natürlich sehr unterschiedliche Ergebnisse dabei rum, wie man sich denken kann. Und die haben wir dann nebeneinander ausgelegt und dann habe ich die Schüler aufgefordert, einfach mal Stellung dazu zu nehmen und mal für sie ehrlich zu sagen, welche sie denn am spannendsten und interessantesten finden. Und im Regelfall waren es die Zeichnungen, die mit geschlossenen Augen beziehungsweise auch mit der linken, also mit der gegenläufigen Hand, mit der man dann normalerweise nicht arbeitet, gefertigt haben. Ne? Und das machte ihnen natürlich ein bisschen Mut, dass da interessante Ergebnisse rauskamen, die jetzt unabhängig von der eigenen Einschätzung und Wertigkeit bezüglich des Könnens oder der Fähigkeiten, die man hat, gezeigt wurden. Ja, und das brach dann so ein bisschen das Eis und wir konnten dann relativ befreit auch im Unterricht zusammenarbeiten, zumal ich auch immer wieder betont habe, dass ich jetzt hier nicht irgendeine Begabung bewerte, sondern tatsächlich wirklich so die Bereitschaft, sich zu öffnen und mitzuarbeiten. Also das war mir denn so eine Arbeit. Also konnte jemand kommen, der vielleicht fantastisch gut zeichnen konnte und sich aber einmal in dem Semester gemeldet hat und ansonsten weiter nicht gesehen, mir eine tolle Arbeit hinterlegt. Ja, der war für mich dann einfach nicht zu bewerten. Ich meine, ich war schon gebunden daran, Noten zu geben, musste es leider tun, aber ich habe das versucht, eben halt sehr gemeinsam mit den Schülern sehr fair zu halten. Und ich habe ihnen auch versprochen, naja gut, ich meine, wenn man das heute hört, da gibt es vielleicht Proteste, aber ich habe gesagt, also schlechter als 3 bekommt keiner von mir eine Note, wenn er Bereitschaft zeigt, sich hier selber entdecken zu wollen.
Wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt, sagen wir mal, also es gibt sicherlich, oder erklär uns doch einfach mal, wie du dazu kommst, ein Bild zu machen. Wann fängt es an? Wie fängt es an?
Ja, es gibt ja nun, sich künstlerisch zu äußern, hat ja immer irgendwas mit der Welt zu tun, mit der Umwelt zu tun, mit dem sich selber erfahren und in der Auseinandersetzung mit dem, was einen umgibt. Und da gibt es Sachen, die einen natürlich faszinieren oder sehr interessieren oder berühren. Und man sucht irgendwie eine Form, sich auszudrücken. Ich meine, die bildende Kunst ist ja nicht die einzige Form. Man könnte ja auch schreiben oder Musik machen oder sich in der Architektur oder was weiß ich, im sozialen Bereich verwirklichen. Man sucht da eben halt seine eigene Ausdrucksweise. Und für mich war es eben halt einmal angeregt durch, was ich vorhin schon erzählt habe, durch die Kunst, die bei meinen Großeltern oder auch bei uns zu Hause eben halt zu sehen war, mich das fasziniert hat, eben halt das auch zu versuchen. Und es war zunächst mehr so auf den Bereich der Malerei beschränkt, was sich dann aber später eben halt auch auflöst, zugunsten der Plastik, also Plastik zu arbeiten oder sich räumlich auszudrücken, ist für mich auch eben halt eine sehr fantastische Möglichkeit. Oder eben halt, ich habe stellenweise auch Bühnenbilder gemacht, eben halt Räume zu bespielen. Wie man jetzt dazu kommt, ist, wie gesagt, das ist das Interesse. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass mich natürlich der Mensch als solchen interessiert hat. Und da habe ich eben halt auch dann erstmal in meinen Zeichnungen, Malereien, auch plastischen Arbeiten mich mit der Menschengestalt auseinandergesetzt. Also ich habe sie wirklich regelrecht studiert, also versucht das auch anatomisch genau hinzukriegen, um mich mit der Form einfach, mit menschlichen Formen vertraut zu machen. Wohlwissend erstmal dann, wenn ich das kann, kann ich das auch verzerren, überzeichnen, karikieren, wie auch immer. Und es, aber einfach zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, war mir denn sehr wichtig. Ist nicht jedem Kollegen wichtig oder Kollegin, das kann ja auch jeder so halten, wie er möchte, aber mir war es eben halt wichtig. Später kam es dann so, war natürlich der Raum, in dem sich Menschen aufhalten, auch interessant, also sprich Architektur, sodass ich mich dann mit Architektur auseinandergesetzt habe in meinen Darstellungen, in meinen Arbeiten. Zwar jetzt nicht, indem ich irgendwie einfach Häuser, Gebäude nacherzählt habe, mimetisch genau eben halt versucht habe wiederzugeben, sondern es ging mir mehr um die Anmutung. Also ich nannte es auch erinnerte Architektur, die dann eben halt aus meinen Erinnerungen an erlebten Bauwerken geschöpft wurden. Also zum Beispiel Romanik interessiert mich sehr. Es hat ist für mich eine sehr beeindruckende Architektur und diese hat dann eben halt auch so geführt, dass ich denn eben von der Stimmung her versucht habe, in meinen Bildern, ohne jetzt eine romanische Kirche zu malen, dem trotzdem aber durch geometrische Formen versucht habe, Ausdruck zu verleihen. Und das setzte sich natürlich später fort, nachdem ich dann irgendwann mal zum ersten Mal in Irland gewesen bin und mir dort diese steinzeitliche Architektur angeschaut habe, also Ringforts, Steinkreise, ganz frühe Kirchen, Gebäuden, also das waren eigentlich aufeinander geschichtete Steine, die aussahen wie ein umgedrehtes Boot halt. Und das hat mich immer fasziniert. Und dann standen die natürlich auch in dieser fantastisch grünen irischen Landschaft. Und das hat dazu geführt, dass ich, wie ich dann wieder zu Hause war, große Bilder gemalt haben, die sich dann eben halt damit beschäftigten. Also diese Architekturen, die waren noch als Umrissform in diesem nebligen, dunstigen Grün, Blau noch wahrzunehmen, aber sie verschwanden so allmählich. Und dann war es eben halt die Landschaft. Und mit der Landschaft habe ich mich eben halt auch sehr, sehr lange beschäftigt und beschäftige das immer noch. Ja, aber auch auf eine, genau das, was ich eben für die Architektur beschrieben habe. Ich erinnere, also erinnerte Stimmungen, die veranlassen mich zu malen. Also ich erzähle keine Landschaft nach, dass ich sage, so, das ist jetzt hier irgendwie bei Büderich und das andere ist irgendwo am Mittelmeer, bei, was weiß ich, bei, in der Nähe von Marseille oder so. Nein, das nicht. Aber die Stimmungen, die da herrschen, die mich immer eben halt auch beschäftigen, die finden denn im Atelier, Ausdruck halt, indem ich mich damit beschäftige.
Ungefähr so wie die Brücken auf den Euroscheinen, die einfach nur eine Anmutung da sind, wie es in Europa aussieht.
Ja, das ist, nein, das ist, diese Brücken, das sind natürlich keine realen, sondern sind zusammengesetzte, aber das ist schon bitte ein bisschen was anderes, da geht es nicht um Erinnerungen an Stimmungen, sondern das ist einfach, denke ich, verallgemeinernd, um eben halt jetzt nicht irgendwie auf den Scheinen besondere nationale Architektur und daneben halt auch zu zeigen.
Wenn ich mich für deine Kunst interessiere, wo kann ich die bewundern? Also ist die irgendwo ausgestellt oder gibt es irgendwas, wo man hingehen kann und kann deine Werke sehen?
Ja, also Ausstellungen sind natürlich immer Möglichkeiten, aber die sind ja eben halt auch begrenzt. Und da geht es ja auch nicht darum, dass man das bewundert, sondern dass man das wahrnimmt und wenn es einen denn interessiert oder auch vielleicht nicht interessiert, sich einfach mal fragt, warum das denn so ist. Warum gefällt mir das? Warum gefällt es mir nicht? Also das ist dann ja auch die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit den künstlerischen Erzeugnissen, Arbeiten, ob das nun meine sind oder von anderen, ist ja dann auch egal. Also die Möglichkeiten besteht also einmal während Ausstellungen, die natürlich nicht immer am gleichen Platz sind. Dann gibt es ja, wie viel in vielen Städten auch, gibt es einmal im Jahr irgendwie, das nennt sich ein neues Arbeitsplatz Kunst. Dann werden die Ateliers geöffnet und ich nehme da eben halt häufig dran teil. Dann hat man die Möglichkeit, dann gibt es in der städtischen Sammlung Neuss zum Beispiel, gibt es einige Arbeiten, die sind aber jetzt denn häufig in irgendwelchen Büros, Verwaltungsräumen ausgestellt, weil die Mitarbeiter haben die Gelegenheit, sich aus dem Fundus der Sammlung der Stadt natürlich Arbeiten auszusuchen. Öffentlich zu betrachten ist zum Beispiel im Romaneum, da habe ich ein Bild direkt auf die Wand gemalt. Also es ist auch so nicht mehr zu entfernen. Ne? Man kann es halt übermalen oder überstreichen, aber das ist im Romaneum.
Es ist kein Graffiti, nur um das mal klarzustellen.
nein, das ist ein Graffiti, wobei ich sehr viel von Graffiti halte. Es gibt großartige Graffiti-Beispiele. Also das ist eben halt auch eine Form, sich eben halt zu äußern und zunächst mal eben halt auch, und das finde ich auch ganz klasse, da schert man sich ja auch nicht drum, wie viel bringt das jetzt ein, ne? Obwohl man auch heute da ganz gut Geld mit verdienen kann. Ja,
ja, spannend. Bei dem Kunsthandwerksplatz, was hast du nochmal gesagt?
Arbeitsplatz Kunst.
Arbeitsplatz Kunst, genau.
In Düsseldorf heißt es Kunstpunkte, in den anderen Städten heißt es eben halt anders, ja.
Wie ist denn das Feedback der Leute? Also gibt es da Stimmen, die dir ganz besonders aufgefallen sind, die über deine Werke gesprochen haben?
Also zunächst mal die Möglichkeit, das Angebot irgendwie Ateliers zu besuchen. Und das ist ja dann hier in Neuss und im Rheinkreis Neuss. Das heißt ja mittlerweile, ist ja der ganze Rheinkreis daran beteiligt. Das finden viele Besucher dann natürlich interessant, sonst wären sie auch nicht da. Ja, die Möglichkeit zu haben, bei uns ist es natürlich hier in Neuss auf der Uhlandstraße, also ich habe hier in Neuss das erste Atelierhaus gegründet und da gibt es 5 Ateliers und Künstler, die es eben halt bespielen und das ist natürlich dann so ein Anreiz, dahin zu gehen, weil man ja dann schon mal so eine Reihe von Leuten die Arbeiten der Leute sich anschauen kann. Dann ist es eben halt auch immer so gesell, bei mir ist es wahrscheinlich immer ganz lustig, weil es gibt eben halt schon was zu essen und zu trinken und man sitzt eben halt gerne da und unterhält sich. Und natürlich kommen dann auch Stimmen und Fragen zu dem, was ich gefertigt habe, mache. Und die Reaktionen sind durchweg positiv. Eine Negativreaktion habe ich mal kennengelernt. Das war, wie ich im Neusser Rathaus eine Arbeit, die man angekauft hat, aufgehangen haben. Und da waren zwei Damen von der, wie nennt sich das, Haustechnik, die also sich um die Reinhaltung der Gebäude bemühen, die davor standen, guckten sich das an und eine sagt, das kann mein Kind einfach auch. Und ich dachte, das ist aber schön, dass ihr Kind das kann. Dann lassen wir doch mal weiterarbeiten. Ne?
Talentiertes Kind. Wahrscheinlich auch aus einem Kurs von dir.
Willst du uns vielleicht mal ein bisschen was über deine, du hast jetzt schon diverse Male Essen angesprochen, du kochst gerne.
Ich koche gerne, ja, das ist wahr, ja. Das ist wirklich wahr. Das ist interessant, immer wenn ich gefragt werde, wie machst du das denn technisch mit der Malerei, dann ist meine Gegenfrage immer, kocht ihr gerne? Und dann kommt entweder ja oder nein oder ein Verhältnis, ja, manchmal. Und ich sage, wenn er gerne kocht, dann so könnt ihr euch Malerei auch vorstellen. Man hat so ein paar Rezepte und dann kann man kreativ werden. Man muss sich ja nicht streng an Rezepte halten, sondern man entwickelt das. Man nimmt das zum Anlass, das sich da einfach mal auszuprobieren und zu experimentieren. Also für mich hat Malerei und Kochen ist also sehr, sehr, sehr verwandt. Also man kann da ja in beiden Bereichen sehr kreativ werden. Man kann sich natürlich auch ganz streng an Rezepte halten, was auch völlig in Ordnung ist.
Das kann man sich natürlich auch beim Malen.
Bitte?
Kann man an Rezepte halten oder an Vorgaben halten, kann man sich auch
Ja, natürlich. Malen. Es ist ja so, dass man auch in der Malerei ja durchaus unterschiedliche Techniken hat. Häufig ist es ja schon in Farben. Ne? Die erste Frage der Leute ist ja meistens, ach, du bist Maler, dann malst du in Öl. Ne? Ja, das ist eben halt dann auch nicht richtig. Natürlich kann man Ölfarben verwenden und wird ja auch viel verwandt, aber es gibt darüber hinaus ja auch andere Farbtypen. Also Kennzeichen ist immer das Bindemittel, das den Farbtypus bezeichnet. Also Ölfarbe ist natürlich Bindemittel Öl, neben auch anderen Zutaten, die natürlich darin sind. Dann gibt es Casein-Tempera, Ei-Tempera, es gibt Gouache-Farben, es gibt Aquarellfarben. Und gemeinsam ist allen, dass sie natürlich Pigmente haben, aber unterschiedliche Bindemittel, die technisch ganz anders reagieren und man dann ja auch andere Möglichkeiten hat. Und da muss man eben halt ausprobieren, was einem vielleicht besonders liegt. Ich zum Beispiel für meinen Teil arbeite sehr gerne mit Ei-Tempera-Farben. Die kann man natürlich im Kunstbedarfshandel auch kaufen, genauso wie Ölfarben oder andere Gouache-Farben oder Acryl und so weiter. Ich stelle mir die allerdings selber her. Und dafür gibt es eben Rezepturen. Es gibt ja für alle möglichen künstlerischen Bereiche gibt es eben halt Technikbücher, die also die Technik sehr detailliert und genau beschreiben. Und das sind Rezepturen, eigentlich nichts anderes als Rezepturen, die man eben halt dann einsetzt, wenn man eben mal eine bestimmte Wirkung erzielen möchte.
Ja, aber es gibt ja, ich habe jetzt eher darüber gesprochen, dass man nach Leitfaden malen könnte. Also
Malen nach Zahlen oder was?
Malen nach Zahlen war auch so das Erste. Aber es gibt natürlich auch solche Gestaltungsgrundlagen wie die Fibonacci-Reihenfolge, die man auf die Bilder anwenden kann. Als ich meine
Ausbildung, Schnitt und so weiter.
Genau, richtig. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich bin Grafikdesigner, hatten wir im Eingangsbereich immer ein Wandtattoo hängen, was ein bisschen schöner war, immer drauf geschrieben sei, gestalten heißt in Fesseln tanzen. Dass man in den Vorgaben dann doch ein bisschen eingeengt ist, aber trotzdem was Schönes raus. Wie weit würdest du diesem Satz zuspringen oder wie weit trifft dieser Satz auf deine Arbeit zu?
Ja, also das, wenn ich den Satz höre, dem würde ich jetzt nicht unbedingt in Gänze zustimmen wollen. Ne? Natürlich gibt es Regeln, Rezepturen, die anzuwenden, weil eben halt über die Jahrhunderte erprobt, einfach auch Sinn machen. Ja, also es gibt, das sollte aber das eigene Experimentieren und das Sammeln der eigenen Erfahrung dadurch, sollte das nicht schmälern. Natürlich ist es klar, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit Ölfaden arbeite, dass ich das überhaupt nicht mit unbedingt, wenn ich danach den Acrylfarben draufsetze, unbedingt dann passt, weil das stößt sich ja auch ab, obwohl die Technik da heute ja sehr weit fortgeht. Mittlerweile gibt es Ölfarben, die wasserlöslich sind. Also da kann man den Pinsel auch mit Wasser reinigen, was also bei den reinen Ölfarben so der Fall nicht ist. Also man muss schon technisch so ein bisschen wissen, wie Materialien sich zueinander verhalten, um eben halt auch zu verhindern, dass die, nachdem also dann ein Interessent das möglicherweise gekauft hat und dann schon auseinanderfällt. Also das ist, von daher ist man eben gezwungen, sich unter Umständen sich an Regeln zu halten. Oder man sagt, das ist mir völlig egal. Das ist dann eben halt so. Also ich habe bei einem Professor studiert, der eben halt in seinem Schaffensdrang durchaus Materialien zusammengebracht hat, wo eben halt dann irgendwann ja auch die Restauratoren richtig Spaß dran hatten, das eben halt zu erhalten. Ja. Ja, also man kann schon materialgerecht arbeiten, aber wie gesagt, das nur als das Credo zu sehen, das würde eben halt, und was eben halt zur künstlerischen Tätigkeit, zur Kreativität auch gehört, das Experiment völlig verhindern. Also man muss schon und sollte auch experimentieren, auch auf die Gefahr hin, dass es eben halt in die Hose geht. Dann ist es eben halt so. Dann muss man das eben halt anders in Angriff nehmen. Man macht dadurch seine Erfahrungen. Das ist auch ganz wichtig. Und es kommen eben halt dadurch auch wirklich interessante und tolle Ergebnisse raus, wenn man das so handhabt. In Kenntnis der Materialbehandlung, denn aber trotzdem den Mut zu haben, zu experimentieren und dann einfach mal zu untersuchen und zu machen.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Finde ich ein gutes Wort. wenn ich jetzt anfangen wollen würde zu malen, was müsste ich beachten? Was sind so die ersten Steps, wenn ich wirklich anfangen möchte, zu sagen, hey, ich möchte mich da kreativ entfalten?
Ja, dann such dir mal eine Höhle und nimm mal so ein Stück Holzkohle. Also um mal so ganz früh anzufangen. Nein, also ich meine, diese Form der Betätigung ist ja nun einfach eine uralte. Und das hast du ja als Kind wahrscheinlich genauso wie viele anderen Kinder, vielleicht heute ein bisschen weniger, man sieht es eben halt noch. Also wir sind früher auf die Straße, wir haben viel auf der Straße gespielt und alles, was irgendwie Spuren auf dem Asphalt oder dem Bürgersteig hinterlassen haben, das haben wir benutzt, um da irgendwann Zeichen, Spuren zu hinterlassen. Also eigentlich sehr, sehr rudimentär und wie es eben halt früher eben halt die Menschen, die in Höhlen lebten, dann auch getan haben, um sich da aus welchen Gründen auch immer das zu hinterlassen. Das kann religiöse, das kann Jagdzauber gewesen sein, das kann alles mögliche gewesen sein. Da kann man nur spekulieren, denke ich. Aber sie hatten einen Drang verspürt, sich in irgendeiner Form zu entäußern. Und ich hatte das Glück gehabt, mal hatte ich gerade Abitur gemacht, da war ich in Nordspanien und konnte dann noch in den Höhlen von Altamira, die konnte ich besuchen und das war super, das hat mich sowas von überrascht und umgehauen, wie wunderbar die damaligen Menschen Spuren an diesen Höhlenwänden hinterlassen haben, indem sie eben halt Wildtiere, also die Tiere, die sie kannten, gezeichnet haben und die kannten die so gut, das ist also phänomenal, wie lebendig das Ganze und wie wunderschön das wirkte. Also diese Fähigkeit ist eine uralte und Menschen neigen immer dazu, in irgendeiner Form Spuren zu hinterlassen und das kennt, denke ich, jeder von uns.
Ich weiß, ich muss noch mal mit meiner Ausbildung anfangen. Als ich mich damals beworben habe, war gefordert worden, hey, zeig uns doch mal, was du kannst, so künstlerisch, grafisch. Und ich habe mich tatsächlich hingesetzt und habe auf ein Blatt Papier technische Sachen abgezeichnet. Ich habe irgendwelche iPhones abgezeichnet oder irgendwas. Mhm. Findest du, das ist ein guter Einstieg oder würdest du eher sagen, okay, da engst du dich schon zu sehr ein? Oder ist das...
Jetzt einmal auf der einen Seite, ich bin schon jemand, der sagt, wenn ich den Wunsch verspüre, etwas, das ich sehe, einen Gegenstand, einen Menschen, ein Tier, irgendetwas, einen Raum, den möchte ich einfach mal so darstellen, dass man eben halt auch, dass es eben halt auch einen Wiedererkennungswert hat. Ja, und das ist ja auch nicht unbedingt so einfach und es gelingt ja auch nicht direkt beim ersten Mal. Das heißt, man versucht, das, was man sieht, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Also das Begreifen hat da wirklich so eine ursprüngliche Bedeutung, weil man sieht etwas, man hat die Hand, mit der man begreift, etwas ertastet. Man kann ja Formen ertasten, versuchen die auch zu zeichnen, ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, was ich übrigens als Übung auch häufiger mit Schülern gemacht habe, also mit verbundenen Formen, also mit verbundenen Augenformen ertasten und die dann wiederzugeben. Das ist eine reizvolle Aufgabe, ja, das ist dann das, weil das nimmt auch so ein bisschen dieses, die Angst davor, sich in irgendeiner Form zu blamieren, sondern jeder ist da an dem gleichen Punkt, der sieht nichts, er tastet nur und versucht etwas, eine Form, die er sich vorstellt, die er ertastet hat, wiederzugeben, ja, ne? Also solche Geschichten sind eben halt ganz wichtig und das ist ja auch nichts anderes. Also ich habe den Wunsch, etwas naturgetreu wiederzugeben, dann versuche ich das, bemühe ich mich. Ja, aber das ist denn nicht unbedingt direkt Kunst, weil das ist einfach nur das Trainieren einer Fertigkeit, einer Fähigkeit, die man hat, die man vielleicht mitbringt, aber die man natürlich ausbilden. Und ne, genauso wie ein Musiker, der setzt sich auch nicht ans Klavier und spielt dann die tollsten Stücke von, was weiß ich, von irgendwelchen Komponisten oder so, ja. Sondern die müssen ja auch täglich ihre Übungen machen. Und so ist das eben halt, finde ich, im bildnerischen Bereich auch. Also gehört da schon zu denen, vielleicht ist das eben halt auch traditionell, also dass man durchaus Formen erstmal untersuchen sollte, bevor man sie vielleicht auch wieder verändert oder verzerrt. Weil das, ich bilde mir ein zu sehen, ob jemand eine Form begriffen hat und die dann anschließend verzerrt, überzeichnet. Also es gibt Bilder von Kollegen, die sind ja grundsätzlich nicht schlecht, aber da merkt man, da werden auch die Hände weggelassen, da werden die Füße weggelassen. Bei einer stehenden Figur finde ich Füße einfach wichtig. Ja, oder sie werden einfach mit so einem Pseudo-Faltenwurf überdeckt und man sieht ganz genau, dass die Figur nicht richtig steht. Also das ist denn für mich, dann finde ich das Bild auch nicht mehr gut. Ja, also wenn man versucht, etwas zu zeigen, was man dann tatsächlich nicht beherrscht, dann wird das Bild einfach auch nicht besser. Ja, es sei denn, man sagt, ich habe damit gar nichts zu tun, man kann sich auch nur mit Farbe beschäftigen. Wenn man sagen, mich interessiert die Farbe Rot, die Farbe Gelb oder irgendwas und zeichnet oder malt da ganze Serien, ja, dann geht man ja nicht von etwas gesehen, das man übersetzt. Das ist dann auch kein Abstraktionsprozess. Ne? Das wird ja auch vielfach verwechselt. Gegenständliches Arbeiten, ungegenständliches ist ein abstraktes Bild. Abstraktion bedeutet ja nur von etwas Konkretem zu etwas Allgemeinem hinzugelangen, ja, und etwas Wesentliches rauszuarbeiten und zu reduzieren. Und das andere, wenn ich nur zum Beispiel die Farbe zum Thema mache, dann ist es sehr konkrete Arbeit. Es wird nicht von irgendwo hergeleitet.
Du hast ja auch gesagt, dass du vereinzelt nicht immer, aber auch Auftragsarbeiten machst. Stimmt das?
Kommt schon mal vor.
Ja. Selten. Gehen wir das anders an. Von Schritt 1 bis zur fertigen Erstellung eines Gemäldes. Was sind die einzelnen Steps, die du abläufst, bis du das Bild dann fertig präsentieren kannst?
Also, wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich mache jetzt erstmal jede Menge Skizzen und versuche da die richtige Komposition zu finden, um die dann eben halt auf eine Leinwand zu übertragen oder erstmal auf kleinen Leinwänden, um so ein bisschen zu wissen, wie das farblich eben halt aussehen könnte und dann zu einer größeren endgültigen Arbeit zu gelangen, dann ist das in meinem Falle nicht so. Ich zeichne zwar viel und wenn ich ein Bild beginne, eine Bildidee habe, dann ist es aber nicht so, dass ich mir da unbedingt immer sehr viele Vorzeichnungen mache. Im Grunde, die Vorzeichnungen finden dann, wenn dann auch direkt auf der Leinwand statt. Und es verändert sich. Das ist ein Prozess. Ja, mir ist es auch wichtig, so frei zu sein. Das ist ja im Arbeitsprozess so, dass häufig etwas passiert, das man als Zufall bezeichnen könnte. Wichtig ist nur, dass einem der Zufall auffällt. Dann kann man damit arbeiten. Ja, und das finde ich eben halt, der Zufall hat in meiner Arbeitsweise eben halt auch eine große Bedeutung, also etwas, was unbeabsichtigt sozusagen, also jetzt nicht im vollen Bewusstsein des Gestaltungswillens passiert, dann aber trotzdem geschieht, das zu sehen und sagen, das ist aber passend, das ist toll, dass es so ist, dann aber zu wissen, warum es passiert ist und das dann eben halt dann damit zu arbeiten. Das finde ich gut.
Ja. Jetzt, ich hätte auch noch kurz, mich würde interessieren, wir haben jetzt viel über gestalterische Vorgaben ja auch geredet oder Chris, du hast gesagt, bei dir waren es dieses Fesseln-Ding. Wenn ich bin jetzt tatsächlich gar nicht mit Kunst irgendwie, ich habe da keinen Berührungspunkt mit im Grunde. Ne? Also ich habe jetzt auch kein Bild zu Hause von irgendeinem Künstler. Ich habe aber trotzdem eine Meinung zum Beispiel zu Farbklecksen auf einer Leinwand. Mhm. Was ist das für dich?
Ja.
Weil das hat ja nun mal nichts mit Handwerk zu tun. Da ist ja im Grunde, in meinem Kopf nimmt man sich einen Pinsel und macht einen Klecks auf einer Leinwand und dann wird es Kunst genannt.
Ja, das ist ja gut, ein schönes Beispiel. Ja, also es ist ein Klecks auf eine Leinwand ist ja grundsätzlich erstmal eine Spur, die jemand hinterlassen hat. Warum auch immer. Ist das jetzt versehentlich passiert oder im vollen Bewusstsein oder hat das für ihn irgendeine gestalterische Bedeutung? Ja, das muss man eben halt erfragen. Denn viele Sachen erscheinen eben halt auch oder sind tatsächlich auch in der Herstellung jetzt nicht besonders hochgradig kompliziert. Also du hast eben von Handwerk gesprochen. Ja, Handwerk ist ja grundsätzlich erstmal alles, was man mit der Hand macht. So könnte man ja Handwerk auch definieren. Wir meinen aber dann im Regelfall damit, dass man irgendwie einen Beruf, ein Handwerk erlernt hat, ob nun Zimmermann oder Malermeister oder Dachdecker oder Klempner, wie auch immer, und sich dann fertig und Fähigkeiten ereignet hat, um bestimmte Sachen und bestimmte Ziele und Aufgaben, die man sich gesetzt hat, zu erreichen. Dieses Zufällige oder beziehungsweise die sogenannten Flecken oder Kleckse auf der Leinwand. Dazu muss man ja wissen, woher es kommt und wohin das gehen soll. Es ist ja nicht immer, dass alles einfach nur so gemacht wird und man dann behauptet, dass es Kunst sei. Meiner Meinung nach. Ja? Also, ich werde häufig auf Josef Beuys zum Beispiel angesprochen. Ja? Da gebe ich jetzt wahrscheinlich auf dünnem Eis, aber was soll das mit seinen Fettecken und seinen in Filz gepackten Kupferstäben? Also, das liegt da irgendwie rum und was soll ich mir jetzt dabei denken? Ja? Und ich kann euch sagen, ja, das ist mir, wie mir Beuys zum ersten Mal begegnet ist in einem Museum. Wir hatten Gott sei Dank eine Kunsterzieherin gehabt, die da ein bisschen aufgeschlossener war, mit uns auch häufiger Museen besucht hat. Und da waren wir einmal in der Düsseldorfer Kunsthalle und da war eine Ausstellung, also jetzt nicht nur von Beuys, sondern da war auch Schwitters und andere Leute. Und ich habe da gestanden, so als Elfjähriger, und habe gedacht, ja, was soll jetzt irgendwie dieser Holzrahmen und da unten sind dann irgendwelche Müllfetzen appliziert und irgendwelche abgerissenen Zeitungsstücke und dann hatte es vielleicht auch noch einen Titel gehabt, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Ja, das hat mich natürlich so geärgert, dass ich irgendwie postwendend dann in die Cafeteria der Kunsthalle gelaufen bin und einfach, weil ich was haben wollte, mit dem ich Müll produzieren konnte, mir eine Tüte Erdnüsse geholt habe und dann die Erdnüsse ganz schnell aufgegessen und dann wieder runter in den Saal und dann in einer Ecke das Papier zerknüllt, zerrissen, habe das da irgendwie in der Ecke drapiert, woraufhin natürlich irgendwie direkt so ein Museumswärter ankam und sagte, was machst du denn, mach den Dreck weg. Ich gesagt, wieso, das ist Kunst. Also das war meine Reaktion darauf. Ja. Und also da hat die Auseinandersetzung angefangen. Und dann habe ich gar nicht mal allzu lang später, meine Eltern bezogen immer eine Tageszeitung und da gab es natürlich einen Feuilleton-Teil und man berichtete auch wiederum über eine Ausstellung. Das, was ich aber als erstes gesehen habe in diesem Feuilleton-Teil, war eine kleine Zeichnung, eine Tuschzeichnung eines Kopfes, eines Mädchenkopfes. Und die hat mich total angerührt. Also ich konnte eigentlich den Blick erstmal gar nicht abwenden. Und habe gesagt, das ist so toll und es hat mich so tief berührt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, wer hat das denn gemacht? Und dann habe ich erstmal die Überschrift gelesen, da war es ein Bericht über eine Beuys-Ausstellung. Und da habe ich nur gedacht, ich kann mit dem Fett und dem Filz und dem Zeugs kann ich auch nichts anfangen. Aber wenn der das macht, dann muss da schon was dran sein und dann musst du dich mal weiter mit beschäftigen.
Okay.
Ja, spannend. Was sind deine Pläne in der Zukunft? Auf was für Kunstwerke freust du dich noch, die zu entwickeln? Oder gibt's irgendwas, wo du richtig Bock drauf hast, was du jetzt gerne machen möchtest?
Also was mich fasziniert, ist natürlich das plastische Arbeiten. Ich bin auch ein großer Fan auch von Landart und Malerei natürlich auch. Es ist nur so, bei mir stapeln sich ja auch die Bildwerke und Arbeiten im Atelier und ich denke eben, bin jetzt auch schon etwas älter, also eigentlich im Rentenalter und dann macht man sich ja schon mal Gedanken, was passiert denn mit dem ganzen Zeug, abgesehen von den Sachen, die ich natürlich auch verkauft habe. Ne? Aber ich gehöre jetzt nicht zu der künstlerischen Prominenz, dem man die Arbeiten aus der Hand reißt. Und das ist natürlich dann auch stellenweise ein bisschen bedrückend zu sehen. Und ich habe in letzter Zeit auch gar nicht viel gemalt. Und dann sind meine Formate auch etwas kleiner geworden. Ich habe früher gerne sehr großformatig gearbeitet. Aber nur für die Halde zu produzieren, das macht für mich wenig Sinn. Obwohl die Tätigkeit als solches, zu malen, sich zu äußern, eine unglaublich befriedigende Tätigkeit ist. Aber nur um das anschließend irgendwo so im Atelier rumzustehen haben, ist auch ein bisschen schade. Ja, und da muss ich mir schon überlegen, wie mache ich das? Ich habe schon überlegt, ob ich mich nicht kleiner setze. Bei mir zu Hause, in das Haus, das ich eben halt, das ist ein Familienhaus, das ich bewohne, gibt es eben halt auch im Souterrain einen kleineren Raum, das ehemalige Büro meines Vaters. Mein Vater war Architekt gewesen. Ob ich da nicht einfach mich zurückziehe und einfach nur noch kleinere Sachen oder nur noch Papierarbeiten produziere, um eben halt so in einem künstlerischen Fluss zu bleiben. Ja, und mir gefallen so Landart-Geschichten besonders gut. Man geht einfach irgendwo hin, macht mit den Sachen vor Ort etwas und das lässt man dann auch liegen und geht wieder. Und das existiert eine gewisse Zeit lang und dann ist es dann irgendwann auch wieder weg. Ne? Das macht schon Spaß.
Fantastisch. Ja gut, es war auf jeden Fall eine super interessante Dreiviertelstunde, die wir dir
geklaut haben.
Die wir dir geklaut haben, wo wir dir Löcher in den Bauch gefragt haben. Gibt es noch etwas, was du gerne final sagen möchtest, was der Kunstszene so ein bisschen fehlt oder ein Ausblick? Das ist jetzt deine Zeit, die darfst du dir frei einteilen. Das okay.
Ja, was der Kunstszene fehlt, das kann ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der sich in seiner, also jedem jungen Menschen, der sich in seiner, der sich überlegt, einfach auch vielleicht einen künstlerischen Weg einzuschlagen, dem würde ich nie davon abraten. Allerdings sollte man sich auch bewusst sein, dass es eben halt auch zumindest finanzieller Natur durchaus mit Schwierigkeiten verbunden ist. Aber wenn man dafür brennt und das unbedingt, dann sollte man sich da auch ausprobieren. Und da würde ich mir auch keine, wie man das bei mir gemacht hat, das wurde ja immer abgeraten und gesagt, jetzt, ja, mach da erstmal was Vernünftiges und für dich kannst du ja hobbymäßig immer noch ein bisschen malen. Ja, aber darum geht es gar nicht, dass man das denn, sondern das muss man denn tatsächlich auch machen, ja, und sollte es tun. Und wenn man dann das gemacht hat und dann entdeckt, man muss eben halt leider auch noch was anderes machen, obwohl man lieber die Zeit im Atelier verbringen würde, dann ist es eben halt so, aber man hat dann nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Schlusswort. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Ein Tipp, wie man Kreativität herauffördern kann oder irgendwas, was man täglich machen kann, um die Kreativität ein bisschen zu entfalten. Ja, ein ganz kurzer Tipp.
Also ich würde dann so ein Zitat von Josef Beuys, das jeder kennt, also jeder Mensch ist ein Künstler, hat Josef Beuys gesagt. Und das heißt nicht, und das bedeutet nicht, dass jeder Mensch gut Bilder malen sollte oder irgendwelche Plastiken gestalten. Also es ist nicht auf dem bildnerischen Bereich betätigt, sondern Kreativität ist ein Prozess, in dem man sich mit dem, was man macht, beschäftigt und da versucht, das ein Stückchen weiter zu treiben. Also kreativ kann wirklich jeder sein in seinem Bereich.
Okay.
Super.
Ja.
Dann machen wir jetzt Feierabend, würde ich sagen.
Schön, dass du auf jeden Fall da warst.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und ich hoffe, dass es auch Interessierte trifft, die sich das anhören.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir sicher, ja.
Man kann auch auf deiner Website vorbeischauen und kann ein bisschen was sehen, was du machst.
Ja, die pflege ich jetzt nicht besonders. Das sind vorwiegend ja ältere Arbeiten, die da zu sehen sind. Aber das kann man schon, ja.
www.heribertmönch.de.
Richtig.
Zusammengeschrieben.
Sonst im Atelier, richtig?
Sonst im Atelier.
Willst du nochmal die Adresse verraten?
Die Adresse Uhlandstraße 2022.
So, und da gehen wir alle hin.
Ja.
Ja, danke, dass du da warst und euch allen da draußen. Schön, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleibt uns gediegen.
Ja.
Gewogen.
Gewogen. Tschüss.
Bis dann. Jo.